Wer nicht hören will, kann lesen.
Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Ich weiß ja nicht, zu welcher Tageszeit ihr diese neue Folge Wer nicht hören will, kann lesen hört. Ich begrüße euch auf jeden Fall zur neuen Folge. Euer Radio Bonn-Rhein-Sieg Bücher-Podcast ist hier und euer Gastgeber, wie immer, Sven Jaworek. Und in dieser Folge, um euch mal einen Überblick zunächst mal zu verschaffen, vielleicht sagt er ja, ach, das interessiert mich ja alles gar nicht, was er da vorstellt. Also, aktueller hätte es nicht erscheinen können. Das Buch, das ich euch vorstellen werde, gleich zu Beginn, der Bonn-Krimi Abkassiert von Hartmut Palmer. Da geht es um einen der größten, ja, man kann so sagen, Steuerabzockereien, die es in diesem Land überhaupt je gegeben hat. Es geht um die Cum-Ex-Deals. Ich bin mir sicher, jeder hat Cum-Ex schon mal gehört. Die wenigsten steigen wahrscheinlich durch, zumindest nicht, wenn es um Detailfragen geht. Was man wissen muss, Stichwort Cum-Ex, wir alle, die wir Steuern zahlen, sind im Grunde genommen von irgendwelchen Finanzhaien beschissen worden. Fast zeitgleich, wo in Bonn vor wenigen Tagen der nächste Cum-Ex-Prozess gestartet ist am Landgericht, ist dieser Krimi herausgekommen, den ich gerade lese und dazu gleich mehr. Außerdem gibt es in dieser Folge ein Interview mit der Autorin Gitta Edelmann. Die kann von ihren Büchern so gut leben, dass sie seit 2 Jahren ausschließlich das macht, nämlich Geschichten schreiben. Sie hat Kinderbücher geschrieben, ein Sachbuch hat sie auch rausgebracht. Von ihr gibt es eine Cozy Crime Buchreihe, also das ausführliche Gespräch mit dieser interessanten Autorin auch in dieser Folge. Und einen Hörbuchtipp habe ich noch für euch. Vor ein paar Tagen ist im Kino A Haunting in Venice gestartet, also immer ausgehend davon, vom Tag, wo ich diesen Podcast hier aufnehme. Kenneth Branagh hat sich wieder einen Agatha Christie-Stoff vorgenommen, um daraus einen kurzweiligen Whodunit-Krimi zu machen. Den Film habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe das Hörbuch angehört, das ich auch gerne vorstellen möchte. Und das so grob der Fahrplan durch diese Ausgabe. Wie immer steigen wir ein mit dem Buch, das ich gerade lese, und das ist Hartmut Palmers Roman Abkassiert. Die tödliche Gier der Cum-Ex-Zocker ist der Untertitel und ich sagte es, in Bonn hat kürzlich der nächste Cum-Ex-Prozess begonnen, diesmal vor Gericht. Ein Schwergewicht der deutschen Finanzbranche, der Ex-Bankchef Christian Olearius, Hamburger Weltmann, Mäzen und sehr verbandelt gerade mit der Hamburger Politik, weshalb ja auch der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz in diese Geschichte verwickelt ist. Ich bin mir sicher, ihr habt das ein oder andere darüber in den Nachrichten gehört oder gelesen. Christian Olearius ist in 14 Fällen wegen besonders schwerem Steuerbetrug angeklagt und in Abkassiert geht es genau um diese Abzocke. Es ist ein Roman, also es ist Fiktion, aber sehr nah an wahren Begebenheiten dran. Hartmut Palmer erwähnt das ausdrücklich in seinem Vorwort, dass das Buch eben kein journalistischer Report ist, sondern ein Roman mit teils erfundenen Figuren und erfundener Handlung, wobei das schon sehr fundiert und sehr gut recherchiert ist. Also es liest sich zumindest sehr fundiert und sehr gut recherchiert. Vielleicht ein paar Sätze zum Autor. Von Ende der 60er bis 2015 war Hartmut Palmer politischer Korrespondent in Bonn und auch in Berlin. Er hat die Bundeskanzler von Willy Brandt bis Olaf Scholz aus der Nähe erlebt. Er ist also das, was man als einen Kenner der Szene bezeichnen würde und darf. Er hat für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben, für die Süddeutsche Zeitung, für den Spiegel zuletzt und immer noch für den Cicero, erlebt und arbeitet hier in Bonn. Und er hat schon einen politischen Roman veröffentlicht, Verrat am Rhein. Auch da hat schon sein fiktiver Enthüllungsjournalist Kurt Zink ermittelt, der durchaus mir ein bisschen autobiografisch erscheint. Jedenfalls weiß man also, woher es kommt, wenn ich sage, das Buch liest sich sehr fundiert. Also es ist ein absoluter Kenner der Szene, der hier schreibt. Worum geht's? Der von mir eben erwähnte Enthüllungsjournalist Kurt Zink, der längst in Rente ist, weit über 70, erhält einen heißen Tipp von einem Whistleblower. Einer, der genau weiß, wie diese Cum-Ex-Geschäfte gelaufen sind und wer da mit drinsteckt, weil er sich Cum-Ex nämlich gewissermaßen ausgedacht hat und auch programmiert hat. Ja, da sind wir ja in der Computerwelt, in der Softwarewelt unterwegs. Und dieser Whistleblower will sich mit Kurt Zink treffen, um ihm die Beweise auszuhändigen. Zu diesem Treffen kommt es aber nicht, weil der Whistleblower vorher umgebracht wird. Sehr viel mehr kann ich nicht erzählen, weil ich selbst noch mittendrin stecke in der Geschichte, die für meinen Geschmack extrem gut loslegt. Also ich wollte das Buch nicht weglegen. Besonders die ersten Seiten haben was von einem hinter den Kulissen des Politbetriebsroman. Und es verliert sich dann so zwischenzeitlich in sehr vielen Details, die aber weniger mit diesen Cum-Ex-Geschäften zu tun haben, sondern vielmehr mit so Zwischenmenschlichkeiten der Figuren. Denn Kurt Zink und der Whistleblower sind alte Bekannte, längst verfeindet. Da ging es um eine Frauengeschichte. Also wie gesagt, es ist mir manchmal ein bisschen zu weit weg. Ich hoffe, da kommt wieder Zug rein im weiteren Verlauf der Geschichte. Ansonsten kann ich sagen, Cum-Ex, das ist ein klobiges Thema, ja, aber es wird im Buch so serviert, dass man fürs Lesen kein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium braucht. Ich habe mal einen kleinen Auszug für euch. Leerverkäufe, sagte Ali plötzlich. Du weißt doch, was Leerverkäufe sind. Zink musste gestehen, dass er davon nichts wusste. Ali versuchte es ihm zu erklären. Das sind Börsengeschäfte, bei denen du mit geliehenen Aktien handelst. Du verkaufst Papiere, die dir gar nicht gehören. Klingt einigermaßen pervers, sagte Zink. Ist es auch, aber üblich. Wie verrückt das ist, kann ich dir anhand eines Witzes erklären, den mir ein alter Kumpel mal erzählt hat, okay? Nur zu, sagte Zink. Zwei alte Schulfreunde treffen sich nach Jahren wieder. Peter ist Busfahrer bei den Stadtwerken in Bonn. Willi, Mathematiker bei der Bank geworden. Was macht ein Mathematiker bei der Bank? Will der Busfahrer wissen. Willi erklärt es ihm so: Wenn du 10 Euro auf dem Konto hast, aber 11 Euro abhebst, musst du wieder 1 Euro einzahlen, damit dein Konto auf Null steht. Ich bin derjenige, der das ausrechnet. Kapiert? Wieder machte Ali eine Pause. Und weiter? Fragte Zink. Peter ist tief beeindruckt und will zu Hause seiner Frau erklären, was ihm Willi, der Mathematiker, verklickert hat. Er benutzt dazu ein Beispiel aus seinem Berufsalltag. Wenn in meinem Bus mit mir zusammen 10 Personen sitzen und an der Haltestelle 11 aussteigen, muss einer wieder reinkommen, damit der Bus leer ist. Ali prustete los und verschluckte sich dabei. Und auch Zink musste lachen. Also wer gerne Geschichten mit Lokalkolorit liest, wird hier wirklich 1A versorgt. Es kommen viele Bonner Orte vor. Das Siebengebirge, das Umland spielen eine Rolle. Also ich werde weiterlesen, abkassiert von Hartmut Palmer. Eine fiktionale Geschichte vor sehr, sehr aktuellem Hintergrund. Gitta Edelmann möchte ich euch jetzt vorstellen. Eine Bonner Autorin, die sehr vielseitige Sachen schreibt. Der kreative Output versiegt bei ihr scheinbar nie. Sie ist zu mir ins Studio gekommen und wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Wir waren ursprünglich schon früher verabredet, aber da konnte sie nicht. Aus guten Gründen, wie sie erzählt hat.
Ja, ich bin relativ viel unterwegs. Also wer sich vorstellt, dass eine Autorin immer nur zu Hause sitzt und schreibt, der kennt mich nicht. Nein, ich war tatsächlich ein bisschen auf Recherchetour für eine Buchidee, die ich habe, über die ich allerdings noch nicht sprechen möchte.
Von dieser Tour kommst du gerade zurück?
Nein, da bin ich jetzt schon anderthalb Wochen, zwei Wochen fast wieder hier.
Kannst du was über den Ort sagen oder würde das schon zu viel verraten?
Das waren verschiedene Orte.
Ah, okay.
Und ich hatte dann auch noch eine Lesung dabei. Und ja. Ich versuche dann immer so Termine ein bisschen zu verbinden, damit ich nicht dauernd nur unterwegs bin, sondern dass ich dann vielleicht mal eine Woche unterwegs bin und dann wieder zu Hause Zeit habe, eben um auf meinem Sofa zu sitzen und zu schreiben.
Damit wir ein bisschen mehr über dich erfahren, machst du das mittlerweile schon hauptberuflich?
Ja. Ja. Ja, also seit 2 Jahren mache ich das einzig beruflich. Und vorher habe ich noch einen Nebenjob an 4 Nachmittagen gehabt in der offenen Ganztagsschule. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und mich sehr inspiriert. Ich habe in der Zeit auch noch, ich glaube in der Zeit habe ich 3 Kinderbücher geschrieben fürs Grundschulalter und ein Kreativbuch über Zen-Doodle, also so meditatives Zeichnen von Mustern, was sehr erfolgreich war und in viele Sprachen übersetzt wurde, weil es war das erste für diese Zielgruppe weltweit.
Meditatives Zeichnen?
Ja.
Okay.
Das ist genau das, was ich in der Schule früher gemacht habe, wenn es so langweilig war. Schöne Muster in Karos malen oder
so das, was jeder aus so,
ja, das kennt eigentlich
aus Meetings jeder kennt, wenn man innerlich, also im Kopf so abgeschaltet hat, dann fängt man an, Kästchen auszumalen und irgendwie sowas.
Ja, es hilft aber, Konzentration zu fördern und kann zum Beispiel sogar bei Kindern mit ADHS eingesetzt werden, die dann sich mal, weil das doch irgendwie spannend ist, eine Weile still hinsetzen und konzentrieren können.
Und das ist dann so ein, ja, ist das ein Ratgeber oder?
Es ist eigentlich eine Geschichte von 2 weißen Mäusen. Also ich bin ja im Grunde Geschichtenerzählerin und einfach nur eine Anleitung zu schreiben, so und jetzt machst du das und da malst du Streifen rein und da Karos. Das war mir zu dumm und ich habe dann eben diese Geschichte erfunden von Milli und Matti, 2 kleinen weißen Mäusen, die zum großen Fest der Tiere gehen wollen, aber ziemlich unglücklich sind, weil sie eben einfach nur weiß sind, keine Farben haben, keine Muster. Und das Buch wird dann von Anfang bis Ende immer farbiger und immer mehr Muster und da habe ich dann auch Anleitungen hin, wie man so ein bisschen kompliziertere Muster malt, wie man da vorgeht und ja.
Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen was von dir erfahren, Vollzeitautorin und ja, mit Kindergeschichten ging es im Grunde genommen los.
Ja, mit Kindergeschichten ging es los, allein schon deswegen, weil ich selber 4 Kinder habe.
Da liegt und das so nah, ja.
Da habe ich die natürlich immer ganz gern unterhalten, zuerst mit Geschichten erzählen und dann habe ich sie aufgeschrieben und irgendwann hatte ich dann mal Mut und habe sie eingeschickt.
Und dann hat sich das weiterentwickelt, ne?
Ja, dann hat sich das weiterentwickelt. Als nächstes kam dann der Krimi dazu.
Was ja hier gerade in diesen Gefilden, ich glaube deutschlandweit, aber besonders hier bei uns, ich habe immer noch so diese Eifel-Krimis, da sind wir doch schon auch hier im Bonner Raum sehr geprägt von. Es gibt die Bonn-Krimis mittlerweile, es gibt die Kölner-Krimis. Also das kommt, also es gibt eine große Leserschaft für sowas, ne?
Ja, das ist, also ich habe anfangs habe ich Kurzkrimis vor allem geschrieben, da spielen auch einige in Bonn.
Mhm.
Und ich war also ganz am Anfang, sogar bevor ich angefangen habe zu veröffentlichen, bin ich auf ein Netzwerk gestoßen, die Mörderischen Schwestern.
Mhm.
Das ist ein Netzwerk oder heutzutage auch ein eingetragener Verein von Autorinnen und Leserinnen und Buchhändlerinnen und allen Frauen, die Krimis lieben.
Mhm.
Und ich bin dort als Leserin Mitglied geworden und ein Jahr später habe ich meinen ersten Kurzkrimi veröffentlicht, weil diese Stammtische und diese Treffen und der Austausch einfach inspirierend waren.
Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder mit Krimi-Autoren und Krimi-Autorinnen gesprochen. Die sind sowieso ganz gut vernetzt.
Ja.
Auch gerade so die Eifel-Ecke, jetzt komme ich gerade nicht, Syndikat, glaube
ja,
ich.
Ja,
ne?
Syndikat war ich auch lange Mitglied.
Ist da auch so ein Netzwerk.
Hier ist
ne?
auch so ein Krimi-Netzwerk. Ja. Da dürfen auch Männer mitmachen.
Mhm.
Ja, muss man ja auch einmal haben.
Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht verkehrt, weil jeder kennt jeden und dann gibt es gemeinsame Lesungen und Aktionen, die man da auf die Beine stellt.
Ja,
ne?
Also ich finde es ganz wichtig, dass wir Autorinnen und Autoren uns vernetzen. Ich bin auch noch in anderen, ich bin bei Delia, bei den deutschen Liebesromanautorinnen, weil da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ich schreibe auch anderes als Krimi. Vor allem bin ich aber auch im Schriftstellerverband, also im VS. Und dort bin ich sogar in Nordrhein-Westfalen im Vorstand, schon jetzt die 3. Periode. Und ich finde es wichtig, dass wir uns da auch einsetzen füreinander und für Autorenrechte und dass wir Leute aufklären, wie sich unsere Arbeit eigentlich zusammensetzt, wie sich unser Verdienst zusammensetzt. Das wussten ja zum Beispiel noch nicht mal die Ministerien, als Corona kam und alle unsere Lesungen ausfielen und wir einen erheblichen Einkommensverlust hatten. Da war denen nicht klar, dass wir andere Selbstständige sind als Handwerker oder derartige Selbstständige und dass wir ganz andere Bedingungen haben.
Und so ein bisschen kann man das, glaube ich, tatsächlich auch vergleichen mit den Autoren- und Schauspielstreiks in Hollywood.
Ja.
Weil man, da denkt man auch immer, Ach komm, Brad Pitt, Julia Roberts, wie sie alle. Sie sollen sich doch nicht, sollen doch nicht so tun, als wenn sie am Hungertuch nagen. Werden sie auch nicht, aber das ist ja wirklich die Spitze. Ja. Die meisten, ich weiß nicht wie viel Prozent, 80%, 90%, müssen wirklich, also die Schauspielern oder arbeiten im Filmmetier und kommen am Ende des Monats gerade so über die Runden. Ja. Und so ist es ja.
Also, ist ja hier auch so.
Als Autor, klar, es gibt die Namhaften, es gibt die Fitzix und wie sie alle heißen. Die werden mit Vorschüssen zugeballert, sage ich jetzt mal. Aber die meisten müssen kämpfen, um ein Buch zu veröffentlichen.
Ja, man muss auch sehr viel arbeiten. Ja. Also ich habe normalerweise, also 40 Stunden reichen in der Woche nicht für mich zum Arbeiten. Ja. Ich arbeite natürlich dann, wann ich will, wann ich kann. Und das ist nicht immer nur Schreiben. Das ist ja auch ja so Sachen wie Buchhaltung oder Lesungsakquise oder mit der Agentin was Neues aus Baldowern, was man Verlag vorstellen kann als Neuprojekt. Und ach, ganz viele verschiedene Dinge.
So, wenn du auf so eine Recherchereise gehst, hast du irgendjemanden, der sagt, komm, ich packe ein bisschen was dazu. Also vom Verlagseite oder so. Nein, ne? Musst du alles.
Das ist alles mein Privatvergnügen. Ich schaue dann, dass ich möglichst an schönen Orten recherchiere, wo ich sowieso gerne hinfahren möchte.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich das, wovon viele träumen, dass sie Hobby, Beruf, also das Arbeit und Freizeit so ein bisschen man verbinden kann, verknüpfen kann. Das ist auch wieder ein Riesenvorteil. Ne?
Ja, natürlich. Also man sagt ja, dass in Deutschland 1% aller Autoren davon leben können. Das ist schon recht wenig.
Aber du gehörst dazu. Ja?
Aber ich gehöre dazu inzwischen. Ja. Ich bin allerdings auch fleißig. Ich schreibe mehrere Bücher im Jahr in verschiedenen Genres, auch unter verschiedenen Namen. Und das sammelt sich dann an.
Das heißt, die Zeit wird nicht reichen, um an dieser Stelle über dein Gesamtwerk zu sprechen.
Nein.
Aber wir können ja mal anfangen und einfach sagen, was ist dein letztes Buch? Was ist das frischeste Werk, was du zu bieten hast?
Das frischeste geschriebene oder das frischeste erschienen?
Lass uns erstmal über das Erschienene sprechen. Ich mach mal das Fenster zu.
Ja. Das ist eine Liebesgeschichte aus dem Jahr 1831, spielt in Baden-Baden.
Okay.
Also ein bisschen so wie Regency, also so Bridgerton-Fans oder sowas könnten da anspringen. Allerdings ist auch ein historischer Hintergrund da, der wirklich stimmt. Denn gerade die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in Baden, da habe ich schon sehr, sehr viel recherchiert. Und es ist aber ansonsten ein leichter, amüsanter Liebesroman und heißt Anna, Mitternachtsküsse für eine Lady.
Ah, okay. Und ist wo erschienen?
Bei Piper.
Bei Piper?
Piper Everlove.
Und da erscheinen alle deine Bücher?
Nein, nein. Ich arbeite mit verschiedenen Verlagen zusammen. Also zum Beispiel das letzte abgegebene Buch. Das ist eine Krimireihe von mir, die in Schottland spielt, Hauptsache in Edinburgh, wo ich einige Jahre gelebt habe, also deswegen fahre ich auch immer gerne zur Recherche dort wieder hin. Und das ist die Serie McTavish & Scott und es gibt noch einen kleinen Untertitel, damit man weiß, worum es geht. Die Lady Detectives von Edinburgh.
Ah, okay.
Und das Hauptfiguren sind zwei Detektivinnen, eine ist 28, die andere 58. Dann gibt's in der Detektei noch einen etwas älteren Hacker, so Internet Mensch der ersten Stunde, Lachi. Ja, und die drei lösen alle möglichen Fälle. In jedem Band eigentlich zwei Stück. Und
das heißt aber, mit Anna, historisch, diese Krimi-Reihe, wenn du Internet erwähnst, schon modern ausgelegt.
Ja, also die Krimi-Reihe
so
spielt heute. Die spielt heute. Das ist das moderne Edinburgh. Da spielen Handys auch eine Rolle und Computer und alles Mögliche. Aber eben auch die Landschaft, die Atmosphäre. Und es ist ein sogenannter Cozy Crime. Also einer,
so ein
ein Wohlfühl-Krimi, einen, den man schön zu Tee und Kaminfeuer dann im Herbst wieder lesen kann oder jetzt auf einer schönen Wiese mit einem kühlen Getränk, also sofern es nicht regnet. Und das macht einfach auch Spaß, das zu schreiben. Und ich habe sehr viele Fans, die eigentlich keine Krimileser oder Leserinnen sind, weil es eben nicht ja, darum geht, dass Blut spritzt und Eingeweide ausgeteilt werden, sondern es geht um die Hintergründe, die psychologischen Hintergründe, warum, wer was macht, und es geht nicht immer nur um Mord.
Das heißt, das so ist nicht deins, dieses grausame, dieses detaillierte Schildern auch von Opfern und von Taten und sowas.
Nee, also ich habe eine Zeit lang sowas tatsächlich gern gelesen, aber irgendwann war ich das.
Es ähnelt sich. Also ich bin ein großer Fan davon. Allerdings nach dem 20. Buch aus dieser Schublade, ja, irgendwann hat man es auch durch. Ne? Dann braucht man irgendwie einen anderen Dreh.
Ja. Und ich versuche jetzt eben auch bei meiner Serie immer neue Blickwinkel aufzutun. Da gibt es auch schon Fälle, wo dann eigentlich die Lösung 20 Jahre zurückliegt. Oder es geht andere Verbrechen, die eben nichts mit Mord zu tun haben, mit Stalking, mit Erpressung, und es ist nicht immer ganz ungefährlich, vor allem für meine Detektivinnen, aber bis jetzt sind sie immer heil rausgekommen.
So, also den 12. Fall hast du sozusagen schon zu Ende geschrieben. Ja. Was sind das für zwei Frauen vom Charakter, vom Typ her?
Ja, also Finola McTavish ist, wie gesagt, 28. Die hat schon einige Dinge in ihrem Leben gemacht, war also auch so ein bisschen ein schwieriger Teenager, hatte sehr viele Probleme mit ihrer Mutter. Tatsächlich kommt sie als Nebenfigur schon in einer anderen Serie von mir vor, im 5. Band von meiner Canterbury-Serie. Da erscheint sie als Physiotherapeutin mit blau gefärbten Haaren. Sie lernt dann dort Ella Martin kennen, meine andere Privatdetektivin, und ja, sozusagen nach Ende dieser Canterbury-Serie entschließt sich Finola, selber auch einen kleinen Kurs zu machen und Detektivin zu werden, weil ihr das alles so gut gefallen hat, da mitzuhelfen und so. Und dann entfärbt sie sich auch die Haare, damit sie unscheinbar aussieht. Und sie liebt es, Theater zu spielen und sich zu verkleiden, um in verschiedene Rollen zu schlüpfen, um auch dann inkognito ermitteln zu können. Mhm. Und es gibt manchmal ganz lustige Situationen dadurch.
Ich habe gerade schon rausgehört, du hast mit dieser Reihe auch schon eine stattliche Fangemeinde aufgebaut.
Ja, also es ist tatsächlich es kommt gelegentlich vor, dass ich Fanpost kriege, dass ich also tatsächlich E-Mails kriege, die Leute mir sagen, was ihnen besonders gut gefallen hat. Oder kürzlich hatte ich jemanden, der schrieb mir, wie ich denn auf Albert Terrace komme. Das ist nämlich die Adresse, Albert Terrace in Morningside. Dort ist der Sitz dieser Detektei. Ja, er sei dort im Schüleraustausch gewesen. Dann habe ich gesagt, oh, fein, ich habe dort gewohnt. Dann haben wir richtig einen netten E-Mail-Wechsel gehabt über Edinburgh und Morningside und ja, die Schönheit von Schottland.
Also du weißt schon, wovon du schreibst, weil du eben oft da bist und dich auch da auskennst. Jetzt fasse ich mal zusammen. Wir haben über Kindergeschichten gesprochen, wir haben über deine historische Geschichte gesprochen, über deine Krimi-Geschichten. Was möchtest du, was hast du noch auf deiner To-Do-Liste? Gibt es auch irgendwie, sagst du, ach, irgendwann mache ich noch mal eine Kinder-Science-Fiction-Geschichte oder sowas?
Kinder und Fantasy habe ich ja schon verbunden, tatsächlich mit einem Bonn-Kinderkrimi, Ludwig und die Suche nach dem Geheimcode. Denn Ludwig ist unser lieber Freund Ludwig van Beethoven, der mit einer Zeitmaschine in die heutige Zeit reist und mitten im Rosenmontagszug landet. Ja, und dann müssen zwei Freunde, die er dort findet, ihm helfen, wieder zurückzukommen. Und das ist gleichzeitig eine Tour durch die Bonner Museen. Und ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich verbinde gerne Dinge. Also ich habe auch, ansonsten, was möchte ich noch machen? Ich möchte eigentlich mehr historisch schreiben. Aber es ist sehr, sehr schwierig, in die historische Schiene bei den Verlagen reinzukommen. Es heißt dann immer wieder, ach, das läuft nicht. Und wenn man nicht gerade schon in dem Genre etabliert ist, ist es ziemlich schwierig. Ich hatte ein Buch veröffentlicht, das eben auch wie soll man sagen, die Grundlagen der Demokratie, die Hintergründe der ersten Demokratiebewegung 1847 und dann die Revolution 48, 49 in Südbaden beschreibt, wo ich eigentlich herstamme. Mhm. Und ja, das ist allerdings inzwischen nicht mehr im Verlagsprogramm und ich würde das gerne mit zwei weiteren Bänden ersetzen. Einen davon, ja, einer davon ist sogar schon geschrieben. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die Verlage meinen im Moment eher, das läuft nicht.
Ja, und es gibt ja überall dann auch diese Bedenkenträger.
Ja. Ja,
wobei ich jetzt vermutet hätte, so generell dieses Genre Historiengeschichte, also gerade so ältere Semester aus dem Bekanntenkreis, ich weiß, dass die das lieben und das sind ja eigentlich auch sehr treue Käufer und bei denen muss man auch keine Angst haben, dass die irgendwie zu viel online unterwegs sind. Also die kaufen auch noch echte Bücher.
Ja, ach, das ist mir egal, was für Bücher. Also meine E-Books, die, an denen verdiene ich ja auch.
Ja, haben wir das auch
untergebracht. Ich selber bin ja auch überwiegend E-Book-Leserin inzwischen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Ich habe alle Bücherregale voll und muss leider immer wieder mal was aussortieren und es tut mir immer so weh.
Das muss ich bin jetzt gerade, plane ich ein neues Bücherregal, was mehr Platz bietet. Da bin ich jetzt gerade so im Kopf, in der Entwicklungsphase. Und ansonsten habe ich jetzt kürzlich auch so eine ganze Klappbox an Büchern aussortiert, aber bei mir ums Eck gibt es so einen Bücherschrank. Ich weiß nicht, wer sich da bedient. Ich stelle mir vor, irgendeiner hat Spaß jetzt mit meinem Buch und ich habe es nicht weggeschmissen. Mhm. Ich bin damit erstmal zufrieden, aber du hast recht, es kommt viel zu viel.
Ja, ich kriege ja auch dann wieder Sachen geschenkt, teilweise von Kolleginnen, deren Sachen. Und allein schon meine Belegexemplare, also ich schreibe im Moment, also die letzten. Ja, Corona war eigentlich für mich der große Einstieg ins Schreiben. Erstmal hatte ich ja nicht so viel zu tun und zweitens hatte ich kurz vorher eine Lektorin von Bastei Lübbe kennengelernt, die interessiert war eben an Cozy Crime und die haben ja dieses Digital-Label BE, also Be Thrilled für Krimi und Be Heartbeat für Liebesromane. Und ja, mit denen bin ich mir recht schnell einig geworden und deswegen meine McTavish & Scott Serie erscheint dort auch und eben als E-Book, als Hörbuch und die ersten drei Bände sind auch im Druck erschienen bisher. Mhm. Dann kam letztes Jahr, als es darum ging, ob weitere Bücher im Druck erscheinen, kam leider die große Papierkrise und bis jetzt hat sich noch nichts weiter getan.
Ja, wir hangeln uns von Krise zu Krise. Aber ich habe letztens noch gelesen, auch die jungen Leute kommen wieder mehr ans Lesen.
Ja, ich hoffe es doch.
Oder? Aber ich gehöre tatsächlich noch zu denen, ich brauche was in der Hand und zwar nicht den Laptop oder den Kindle oder was es da alles gibt. Ich brauche wirklich das Buch, Zeitung, Magazin. Ich bin immer noch so, dass ich das riechen und fühlen muss.
Ja, es ist auch schön. Andererseits hat so ein Reader auch den Vorteil, wenn man dabei einschläft, dann schlägt er zu und ist genau an der Stelle, wo man war. Das ist beim Buch ein bisschen schwieriger.
Ich will es auch nicht verteufeln. Es ist so, es ist auch gut, es ist auch praktisch. Auch
wenn ich daran denke, auf Reisen, wollte ich
gerade sagen. Bevor du da drei, vier dicke Wälzer mitnimmst, die ja nur schwer sind, nimmst du einen E-Reader mit, der wiegt fast nichts. Naja. Ich habe so das Gefühl, liebe Gitta, dass wir uns nicht zum letzten Mal hier getroffen haben. Ne? Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt hier.
Ja, sehr.
Wir haben jetzt unheimlich viele Titel von dir erwähnt. Ich werde das alles nochmal sortieren und ihr findet alle Titel, über die wir jetzt kurz gesprochen haben, die wir kurz angesprochen haben, in dem Begleittext zu dieser Folge. Danke für diesen Besuch.
Darf ich noch eine Kleinigkeit sagen?
Aber gerne.
Zu McTavish & Scott gibt es nämlich ein Hörbuch. Das erste davon, Der verschwundene Gärtner, den gibt es sogar umsonst auf YouTube zu hören.
Aha.
Also wenn man reinhören möchte, ob sowas vielleicht interessant wäre, gerne.
Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich gehe gleich noch hier auf YouTube und werde da mal so eine kleine Sequenz, so ein paar Sekunden mal rausschneiden und das spiele ich euch dann jetzt an dieser Stelle dann nochmal ein.
Das ist schön.
Miss McTavish, gut, dass ich Sie erreiche. Ich habe es schon bei Anne versucht, aber sie geht nicht ans Telefon. Gut, dann hatten Grannys Tropfen Nummer 1 gewirkt und sie schlief. Mrs. Erskine, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Unsere Ermittlungsergebnisse zu Ihrem Onkel kann ich Ihnen leider noch nicht mitteilen, aber es geht nicht um meinen Onkel, unterbrach sie Amanda Erskine. Craig ist verschwunden. Können Sie herkommen? Jetzt gleich? Wenige Minuten später war Finola in Malcolm Scotts Wagen auf dem Weg nach Fairmilehead. Gut, dass sie nun wusste, wo die Autoschlüssel hingen. Aus Annes Schlafzimmer war kein Geräusch gedrungen, also hatte Finola auf eine Absprache verzichtet. Allzu viel hatte sie aus Amanda Erskine am Telefon nicht herausbekommen. Nur, dass ihr Mann plötzlich nach dem Abendessen angekündigt hatte, er müsse noch schnell einmal weg. Wohin, hatte er nicht gesagt. Wenn sie ehrlich war, hatte Finola keine Ahnung, was nun von ihr erwartet wurde. Wenn Amanda nicht wusste, wo Craig war, konnte sie ihn schlecht beschatten. War sie also einbestellt worden, um die betrogene Ehefrau zu trösten? Es sah ganz danach aus, denn Amanda Erskine empfing sie mit verweinten Augen und einem verkniffenen Mund.
Das also ein ganz kurzer Auszug aus McTavish and Scott, der verschwundene Gärtner. Seit ewigen Zeiten lausche ich mal wieder sehr gespannt einem Hörbuch. Das Ding bei mir und Hörbüchern ist immer, wenn ich die nachts unmittelbar vorm Einschlafen höre, dann komme ich nie weiter als 6 Minuten. Egal wie gut, wie spannend, wie lustig das Hörbuch oder auch das Hörspiel ist, ich bin dann wirklich nach 5, 6 Minuten eingeratzt und muss am nächsten Tag wieder von vorne anfangen. Deshalb, wenn Hörbuch, dann am besten im Auto. Da funktioniert es für mich. Und weil es meine Lebenslage, sage ich mal, so wollte, dass ich in letzter Zeit mehrmals für mehrere Stunden im Auto unterwegs war, da dachte ich, hey, das ist doch eigentlich mal wieder eine gute Gelegenheit, eine schöne Alternative zum Doodle-Radio, einfach mal wieder ein Hörbuch reinzulegen, reinzuschmeißen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge aufzeichne, läuft im Kino noch A Haunting in Venice. Kenneth Branagh, Schauspieler, Regisseur, hat sich ja schon die Agatha Christie-Stoffe Mord im Orient Express, sagt man eigentlich Orient Express oder Orient Express, und Tod auf dem Nil vorgenommen. Also er hat Filme draus gedreht, Remakes, jeweils mit ordentlich Star Power. Und A Haunting in Venice ist jetzt seine dritte Verfilmung. Diese Geschichte ist nicht so bekannt wie andere Agatha Christie-Geschichten. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film.
Einfach jeder, der hier lebte, wurde das Opfer einer Tragödie.
Meine Tochter war mein Leben. Um noch einmal ihre Stimme zu hören, würde ich alles geben.
Heute Nacht fürchten wir uns alle.
Wir können unseren Geistern nicht entkommen.
Es geht ja um eine Art Kinder-Halloween-Party, auf der ein kleines Mädchen tot aufgefunden wird.
Während einer Kindergesellschaft hat jemand ein Kind aufgefordert, sich hinzuknien und vielleicht lachend gesagt, ich zeig dir, wie man einen Apfel am besten mit den Zähnen greifen kann. Ich kenne einen Trick. Und dann hat er oder sie, wer immer es war, eine Hand auf den Kopf des Mädchens gelegt. Es wird kein langer Kampf gewesen sein. Und nicht viel Lärm gemacht haben. Eine ekelhafte Sache.
6,5 Stunden Länge hat das Hörbuch erschienen im Hörverlag und ich war froh, dass ich noch so eine alte Karre fahre, die einen CD-Player eingebaut hat. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Und damit kommen wir zum Ende und zu einem Buch, auf das ich sehr neugierig war. Wer die Millenniums-Reihe von Stieg Larsson nicht kennt, der hat, behaupte ich jetzt mal, noch nie was von Büchern gehört. Ob man sie jetzt selbst gelesen hat oder nicht. Es ist ja auch sehr spannend, sehr atmosphärisch verfilmt worden, diese Geschichte in 3 Filmen plus einem amerikanischen Remake. Stieg Larsson vor, ich glaube, auch rund 20 Jahren, so lange ist das schon her, gestorben. David Lagercrantz hat dann sozusagen im Namen Stieg Larssons die Geschichte um Lisbeth Salander und Michael Blomqvist weitererzählt. Allerdings in einem deutlich anderen Stil, was ja auch irgendwie logisch ist. Der bei vielen aber nur so mittelmäßig ankam, obwohl seine Bücher auch trotzdem sehr erfolgreich waren und Bestseller waren. Vielen Kritikern war das ja literarisch nicht tief genug, eher flach. So, und jetzt hat wieder eine andere Autorin den Auftrag bekommen, das Erbe Stieg Larssons weiterzuerzählen. Karin Smirnoff kommt aus Schweden, während David Lagercrantz Kriminalreporter war, also einen gewissen Draht zum Krimi hatte, hat Karin Smirnoff überhaupt keine Krimi-Erfahrung vorher gehabt. Und also dann finde ich schon einigermaßen mutig, so eine Autorin zu wählen. Sie hat auch selbst in einem Interview, das ich gelesen habe, gesagt, dass sie die Originaltrilogie streckenweise etwas langweilig fand. Also angebiedert hat sie sich sicherlich nicht. Ich war jedenfalls neugierig, wie selten auf einen neuen Roman. Er heißt Verderben. Fast überflüssig zu erwähnen, dass es auch wieder ein anderer Stil ist als der von Stieg Larsson, aber schon auf der ersten Seite oder auf den ersten Seiten wird diese unwohlige Atmosphäre verbreitet. Ja, ganz zu Anfang lernen wir einen Mann kennen, der der Reiniger genannt wird. Ein Typ, der offenbar geübt darin ist, Menschen zu beseitigen. Es geht um Mädchenhandel. Auch hier mal ein ganz kurzer Auszug aus dem Buch. Der Kurier zerrt den Körper vom Rücksitz. Eine Frau, das ist ungewöhnlich. Ihre Hände sind hinter dem Rücken gefesselt und sie hat einen Sack über dem Kopf. Er weiß, dass unter dem Sack Panzertape auf ihrem Mund klebt. Gut, so quatscht sie ihm nicht die Ohren voll. »Mach mit ihr, was du willst«, sagt der Kurier. »Du hast freie Hand.« Was immer er will, solange er nur seinen Job macht. Die Menschen, die seinen Weg kreuzen, haben ihr Schicksal verdient. Insofern braucht er kein schlechtes Gewissen zu haben. Er ist kein Triebtäter oder Psychopath, auch wenn ihn andere vermutlich dafür halten würden. Das ein kleiner Auszug. Thematisch ist Verderben sehr aktuell, weil es auch um Energie geht. Natürliche Ressourcen stecken im Boden Nordschwedens. Es geht um Stromerzeugung, es geht um Windparks und das lockt zweifelhafte Geschäftsleute und Investoren an. Da steckt also auch ein Wirtschaftskrimi drin, es geht ums Klima. Und zunächst verschiedene lose Erzählstränge führen Lisbeth Salander und Michael Blomqvist wieder zusammen. Blomqvist, der Investigativjournalist, der nach Nordschweden kommt für die Hochzeit seiner Tochter, und auch Salander ist unterwegs in den Norden, um ihre Nichte kennenzulernen. Also Salander kämpft immer noch mit ihrer familiären Vergangenheit und auch gegen alte Dämonen. Und ich fühlte mich beim Lesen an die Originaltrilogie zurückerinnert. Ein vielversprechender Einstieg. Und ich sage bewusst Einstieg, denn es wird nicht bei Verderben bleiben. Das ist der 7. Band der Reihe, sondern für kommenden März schon ist Band 8 angekündigt. Also Fans der Millennium-Reihe sind erstmal versorgt. Ich kann empfehlen Karin Smirnoff und Verderben. Und damit habe ich die letzte Seite dieser Folge erreicht. Danke fürs Reinhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
Wer nicht hören will, kann lesen.